Nee, ich bin ja so begeistert über die Einladung zu Ihrem Podcast, weil Ihr Mission Statement ist mein Mission Statement. Frauen sichtbar machen. Das kann man gar nicht oft genug machen. Da können, glaube ich, auch Frauen untereinander besser werden, weil wenn man sich das bei den Jungs anguckt, sind die einfach so formidabel da drin. Und das ist wirklich auch eine tolle Eigenschaft, die man sich wirklich abgucken sollte, sich gegenseitig aufs Podest zu heben.
Hallo und herzlich willkommen zum Role Models Podcast. Wir sind Darwin und Isa und wir sprechen hier im Podcast ganz offen und tiefgehend mit mutigen Frauen über ihre persönlichen Erfahrungen, Erkenntnisse und die vielen Facetten, die das Leben so ausmachen. Wir möchten weibliche Vorbilder sichtbar machen und wir hoffen euch mit diesen Gesprächen Inspiration, Raum zum Nachdenken und die Bestärkung zu geben, Veränderungen voranzutreiben für dich und auch für andere.
Ja, und heute ist Ulrike Demmer bei uns im Podcast zu Gast. Ihr kennt sie vielleicht aus den Medien, denn sie ist seit Juni 2016 die stellvertretende Regierungssprecherin, also leitet stellvertretend das Bundespresseamt. Und in dieser Funktion informiert sie über die Arbeit der Bundesregierung. Wir fragen sie, wie ihr Alltag aussieht, ob sie eine persönliche Routine hat und inwieweit ihre Vorstellung mit dem Realitätscheck ihres Jobs eigentlich übereinstimmt.
Ja, und Ulrike geht mit uns zurück und teilt, wie ihr persönlicher Wechsel vom Journalismus in die Politik so ablief. Und sie gibt Tipps, inwieweit das Bauchgefühl bei einem Jobwechsel eigentlich eine Rolle spielt. Und zudem sprechen wir über Kommunikation, wir sprechen über Sprache, über Diskussionskultur und natürlich auch wie immer über Vorbilder. Und ihr erfahrt auch von den drei prägenden Meilensteinen in ihrer beruflichen Laufbahn. Und so viel schon mal vorweg, Ulrike Demmer war oft die einzige Frau unter Männern.
Ja, und was sie daraus gelernt hat und was sie noch gerne lernen möchte, das verrät sie uns auch im Gespräch. Das Gespräch ist etwas kürzer als unsere bisherigen, denn ihr Terminkalender war proppenvoll und sie musste richtig schnell wieder los. Aber es sind ganz spannende Einblicke in ihre Arbeit. Sie teilt super interessante Anekdoten und sehr persönliche Momente und die Learnings, die sie daraus mitgenommen hat.
Auch dieses Mal ist Schieß Mercedes wieder Partner dieser Folge und Schieß Mercedes schickt dir einmal im Monat einen Newsletter mit spannenden Interviews mit starken Frauen und verfolgt damit auch eine sehr ähnliche Mission wie auch wir mit Role Models. Im aktuellen Newsletter spricht Katja Uninauber, sie ist Marketingchefin der PKW-Sparte von Mercedes-Benz Deutschland mit Franziska von Kempis und sie ist Leiterin des Mobility Lab der Daimler AG. Und obwohl Franzi erst ein paar Monate bei der Daimler AG war, hat sie spontan ein viermonatiges Sabbatical genommen, um sich gesellschaftlich zu engagieren. Das hat sie getan, indem sie in Berlin ein Impfzentrum mit aufgebaut hat und wo sie jetzt Teil der Leitung ist. Und im Interview geht es genau darum, ihre Motivation für die Auszeit, den Schritt ins gesellschaftliche Engagement und ihre Erfahrungen der ersten Monate in dieser spannenden neuen Aufgabe im Berliner Impfzentrum. Franzi teilt Tipps, wie auch du ein Sabbatical erfolgreich gestalten kannst und gibt dir Inspiration, falls auch du dich engagieren möchtest. Wir wünschen dir, liebe Franzi, ganz viel Erfolg bei dieser Aufgabe und sind dir sehr dankbar für dein Engagement. Und wenn du mehr über Katja Uninauber erfahren möchtest, dann höre dir gerne die Episode Nummer 56 hier vom Podcast an. Da war sie bei uns zu Gast. Wir finden die Schieß Mercedes Newsletter immer sehr schön zu lesen und empfehlen sie dir hiermit auch sehr gerne weiter. Anmelden kannst du dich unter newsletter.schießmercedes.de und Schieß Mercedes findest du auch auf Instagram und LinkedIn. Vielen Dank an Schieß Mercedes von Isa und von mir für die Unterstützung dieser Folge. Einen weiteren Supporter dieser Folge sind die Friction-Stifte von der Firma Pilot, die wir seit einigen Wochen sehr gerne benutzen und zu Pilot erzähle ich euch dann später in der Episode noch etwas mehr. Jetzt geht's los mit dem Role Models Podcast. Hier ist Episode Nummer 62 und freut euch auf unser Gespräch mit Ulrike Demmer.
Wie sieht so ein Berufstag einer stellvertretenden Regierungssprecherin aus? Was kann man sich darunter vorstellen?
Das wirklich Tolle an diesem Job ist, dass kein Tag wie der andere ist. Also es kommt wirklich keine Langeweile auf. In Wahrheit habe ich nämlich, würde ich sagen, drei Jobs. Also der eine ist der, der am sichtbarsten ist, als Regierungssprecherin einmal die Woche in der Regierungspressekonferenz Rede und Antwort zu stehen. Das erfordert natürlich immer eine Menge Vorbereitung. Man versucht ja alles zu antizipieren, was da so gefragt werden kann. Da bereitet das Haus sehr gut drauf vor. Also das Bundespresseamt hat quasi gespiegelt alle Fachreferate, die Ministerien abbilden. Also wir haben Fachleute für Innenpolitik, für Außenpolitik, für Umweltpolitik etc. Und genau, das ist sozusagen der sichtbarste Part des Jobs. Dann bin ich eben stellvertretende Behördenchefin des Bundespresseamtes, das gar keine so kleine Behörde ist. Wir sind ja zuständig für die gesamte Regierungsöffentlichkeitsarbeit. Und das ist auch ein sehr schöner Teil des Jobs, sozusagen das Management dieses Apparates. Und der dritte Teil ist sicherlich der aufregendste. Die Bundeskanzlerin wird immer von einem der Sprecher begleitet, also in die USA zu dem US-Präsidenten, vielleicht ja auch irgendwann mal zu einer US-Präsidentin, fährt in der Regel die Nummer eins. Aber auch für die Nummer zwei fallen schon noch ganz schöne und aufregende Begleittermine ab.
Erinnern Sie sich an Reisen und Treffen, die hervorstehen im Vergleich zu anderen?
Also das für mich beeindruckendste war NATO-Gipfel in Warschau. Das ist schon, also ich habe das als Journalistin, habe ich Sicherheits- und Verteidigungspolitik Berichterstattung gemacht. Insofern war mir das Setting vertraut. Ich war schon auf NATO-Gipfeln gewesen, aber da jetzt hinter den Kulissen dabei gewesen zu sein, das war schon nochmal was Besonderes.
Und vor allem so den Seitenwechsel auch zu machen, ne? Von der Berichtenden zu der, die auch im Hintergrund sozusagen das, was man vielleicht öffentlich gar nicht mitbekommt, begleiten kann oder mitverfolgen kann.
Wie kann man sich das vorstellen? Wie läuft das so ab?
Naja, also es gibt eben die große Runde, in denen die Staats- und Regierungschefs miteinander reden. Aber es gibt am Rande dann ja immer auch die sogenannten Bilaterals, also wo dann eben zwei Regierungschefs, aber ja nie unter vier Augen, sondern das heißt dann eben, wenn es die ganz kleine Runde ist, dann ist es plus eins, aber das geht bis plus vier mit der Entourage in einem Raum zu sitzen. Und die kennen sich natürlich alle untereinander. Ich war da sozusagen fast ein Fremdkörper, weil ich bei solchen Treffen, das macht dann in der Regel natürlich Seibert, aber man merkte eben, die treffen sich ja alle naselang auf irgendwelchen internationalen Treffen und es ist eine sehr konzentrierte Arbeitsatmosphäre. Alle wissen, was sie zu tun und zu lassen haben und diese Gespräche sind ja sehr konzentriert, weil es gibt eben so viel Zeit dann ja auch wieder nicht am Rande eines solchen Gipfels und ja, es war auf jeden Fall eine große Bereicherung.
Ich würde gerne nochmal auf die erste Teilaufgabe zurückkommen.
Und Sie haben noch eine dritte, ne? Einen dritten Job.
Nee,
alles klar, ja, gut.
Deswegen, ich will zum ersten nochmal zurückkommen, nämlich die Frage, wie bereitet man sich, wenn man Rede und Antwort stellen muss, wie bereitet man sich vor bei so vielen Themen? Und Sie haben gesagt, Sie bekommen viele Themen vorbereitet von den unterschiedlichen Teams und Ministerien oder Teams aus den Ministerien. Aber wie schafft man es, sicherlich auch unter zeitlichem Druck, sich vorzubereiten und dann sich den kritischen Fragen zu stellen, die von Journalisten und Journalistinnen kommen? Also was haben Sie eine Routine?
Ja, es gibt eine ganz klare Routine. Jeden Morgen im Bundespresseamt leite ich die Morgenlage. Da kommen dann alle Experten aus dem Bundespresseamt. Also es kommen nicht aus den Ministerien Leute zu uns, sondern wir haben Leute, die auch mit den Ministerien in Kontakt stehen und die selber sehr, sehr gut Bescheid wissen. Wirkliche Experten auf ihrem Gebiet. Und mit denen treffe ich mich jeden Morgen und wir reden dann irgendwie eine knappe halbe Stunde, was so in den Medien Thema ist. Wir haben alle morgens die sogenannte Kanzlermappe gelesen. Das heißt, das wird auch bei uns im Bundespresseamt erstellt. Menschen, die sehr, sehr früh aufstehen morgens, um die Pressemappe eben zu erstellen. Das sind so rund 100 Stücke. Und wenn man das alles gelesen hat und dazu noch ein bisschen Radio gehört hat und die abendlichen Nachrichtensendungen geguckt hat, dann kann man schon ein ganz gutes Gefühl dafür bekommen, was gerade so den Journalisten und Journalistinnen wohl unter den Nägeln brennt. Und tatsächlich, das ist eine Entwicklung, die ich beobachte, das Spektrum der Themen wird tatsächlich sogar eher kleiner. Also es fokussieren sich doch viele auf die 3, 4 Themen, die wirklich gerade alle bespielen. Da fällt vieles hinten runter, auf das ich mich aber natürlich trotzdem immer vorbereite, weil ich möchte jetzt das Risiko nicht eingehen, dass nicht doch mal jemand etwas Abseitigeres erfragt.
Ist das eine gute Sache oder kann man die werten, diese Sache, dass es eher spitzere Themen werden als weniger? Oder wie schätzen Sie das ein?
Naja, es ist irgendwie überhaupt nicht an mir, Journalismus zu bewerten. Ne? Das möchte ich ausdrücklich hier nicht tun. Ich glaube, dass das tatsächlich was damit zu tun hat, dass der Erfolg einer Geschichte heute ja so viel messbarer ist als früher. Ne? Also man kann eben an Klickzahlen und jede Menge Big Data erkennen, welche Themen funktionieren, welche funktionieren nicht. Und das hat vermutlich zum Ergebnis, dass sich darauf sehr viel mehr Leute jedenfalls stürzen als auf die Themen, die auch wichtig sind, aber möglicherweise nicht so doll klicken. Und jetzt ist ja auch die Fragen in der Regierungspressekonferenz sind ja sowieso nur ein kleiner Ausschnitt, ne? Also das betrifft ja nur ein kleines Segment von Journalismus. Das wird ja darüber hinausgehend ergänzt durch ganz viel Arbeit, die in den Redaktionen jenseits der Hauptstadtpresse gemacht wird. Aber jedenfalls kann man das da beobachten, würde ich sagen.
Und haben Sie eine ganz persönliche Routine? Also Sie bereiten sich vor auf die Themen, Sie lesen viel, dann vielleicht vor der Bundespressekonferenz nochmal irgendeine Routine, die Sie über die Jahre entwickelt haben, um sich darauf einzustellen?
Nee, ich versuche relativ früh ins Bett zu gehen. Mhm. Also so ausgeschlafen ist sowas doch leichter zu meistern als völlig übermüdet.
Was heißt früh?
Naja, dann eben jetzt deutlich vor 0 Uhr.
Das klappt, okay. Ne? Also, ja, okay. Das ist auch schon spät.
Ja, also dann ist immer so, ne, man will ja dann vielleicht doch die Tagesthemen noch geguckt haben.
Ja, okay.
So.
Mhm.
Aber also es ist jedenfalls, also ich glaube, es würde mir auf die Füße fallen, wenn ich am Vorabend irgendwie es krachen lasse.
Wie ist es, also Sie sind ja dann wirklich bis in den späten Abend rein mit Informationen, die Ihren Job einnimmt. Und dann geht es morgens früh wieder sofort los und sofort auch in die Morgenlage rein. Wie schaffen Sie es da abzuschalten oder schaffen Sie das?
Na, so richtig abschalten in der Regel eher nicht. Selbst im Urlaub ist es ja nie so ganz weg, zumal das ja alles Fortsetzungsgeschichten sind. Also es ist ja immer gut, alle Kapitel zu kennen und keine Lücken zu haben. Weil das, was dann passiert ist, was Sie dann gerade nicht mitbekommen haben, fehlt bestimmt irgendwann mal. Ne? Also da irgendwer wird drauf zurückkommen und dann ist es irgendwie nicht aktiv vorhanden. Das versucht man natürlich irgendwie zu vermeiden.
Das heißt, eigentlich könnte man es sich gar nicht leisten, mal nicht die Informationen aufzunehmen und nicht sozusagen on top of news zu sein, weil es gegebenenfalls eine Situation geben kann eines Journalisten oder einer Journalistin, die genau auf einen thematischen kleinen Aspekt eingehen könnte in einer entweder Bundespressekonferenz oder Fragerunde.
Naja, also wir bleiben ja trotzdem alle noch Menschen, ne? Und ich, man kann da auch mal sagen, da bin ich jetzt nicht vorbereitet, das reiche ich nach. Es wäre schlecht, wenn das die Regel wäre. Das wäre nicht gut fürs Image, glaube ich, aber das kann schon mal vorkommen. Und da haben dann auch die Journalistinnen durchaus Verständnis dafür. Also man kann einfach nicht alles wissen.
Wie sind Sie von der journalistischen Seite zu der Sprecherin-Seite gekommen?
Wie die Jungfrau zum Kind, wie man das so sagt. Also ich habe mich da nicht gesehen, ne? Also das war überhaupt nicht in meinem Gedankengerüst für was wird in mir, wird aus mir in 5 Jahren, wie man so schön fragt. Ich hätte mich selbst, also das ist ein Job, der wird nicht ausgeschrieben, sondern ne, da ich.
Man findet sie.
Genau. Aber selbst wenn ich gehört hätte, dass der jetzt frei würde, hätte ich mich da jetzt auch nicht versucht, irgendwie ins Spiel zu bringen. in so einem Audio-Podcast kann man es nicht sehen, aber ich kann es ja vielleicht den Hörerinnen beschreiben. Man sieht mir einfach alles an. Also man sieht mir jede Emotion an und jeden Gemütszustand. Und das ist natürlich für so einen Pressesprecherjob, Pressesprecherinnenjob kein Vorteil, muss man mal sagen.
Also deswegen, Pokerface ist eher Vorteil.
Genau, also Pokerface ist auf jeden Fall von Vorteil. Ich wusste, ich habe das definitiv nicht, deswegen habe ich mich jetzt auch in so einem Job gar nicht gesehen. Und dann kriegte ich aber damals von Sigmar Gabriel den Anruf, ob ich das machen wollen würde. Und da habe ich gedacht, na, wenn die mir das zutrauen, dann mache ich das. Also so habe ich das oft in meinem Leben gemacht, wenn so eine Chance vorbeikommt. Und die war, da war ja klar, das ist so besonders und das kommt jetzt auch nie wieder im Leben. Das mache ich jetzt einfach. Obwohl das nicht, also es gab schon in meinem Umfeld Leute, die gesagt haben, also ob das eine gute Idee ist. Denn das war ja ein Wechsel mitten in der Legislaturperiode. Meine Vorgängerin wurde Staatssekretärin im Justizministerium. Deshalb musste also relativ schnell diese Stelle nachbesetzt werden. Ich hatte auch nur 3 Tage Zeit, mir das zu überlegen. Und es war damals, sah es so aus, als würde ich das dann eben bis zur Bundestagswahl machen, also gut 1,5 Jahre. Und hatte nun gerade einen sehr, sehr guten Job angefangen bei Matzak als Hauptstadtchefin des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Und das lag jetzt nicht auf der Hand, dass ich das unbedingt mache. Und ich fand es aber, also ich habe es nie bereut.
Wie kann man sich diese 3 Tage Überlegungszeit vorstellen?
Na, in Wahrheit, mein Bauchgefühl war eigentlich sofort, na klar, das mache ich. Aber dann spricht man natürlich schon noch mal. Damals mit den Chefs bei Matzak habe ich geredet natürlich. Und wie man das dann so macht in seinem persönlichen Umfeld, was dafür spricht, was dagegen spricht. Aber mir selbst war relativ schnell klar, dass ich das schon machen wollen würde.
Erinnern Sie sich an die Fragen, mit denen Sie in so Gespräche reingegangen sind? Ich frage nach, weil jetzt unsere HörerInnen bestimmt auch irgendwann mal im Punkt ihrer Karriere stehen und fragen, soll ich das machen oder nicht? Gibt es jetzt da, können Sie da was mitgeben, was Ihnen geholfen hat, in der Retrospektive da zu einer Antwort zu kommen?
Naja, wie gesagt, ich war ja mir relativ schnell sicher, dass ich das machen wollen würde. Deswegen war mein Bauchgefühl so prägnant dazu. Es war aber gut, gespiegelt zu bekommen, dass die anderen Bedenken hatten und welche Bedenken sie hatten. Ne? Und ich fand das Risiko überschaubar. Andere fanden irgendwie, das ist ein hoher Preis, da diesen Job aufzugeben. Und ich weiß, eine Formulierung weiß ich noch, die ist mir hängen geblieben. Also jemand hat gesagt, ich müsse doch langfristig denken. Und langfristig gedacht wäre natürlich der Job, den ich dann nun gerade erst angefangen hatte, also ich war da 8 Monate, natürlich der bessere Weg, der nachhaltigere Weg.
Ja, und vor allem, weil es so 1,5 Jahre während der Legislaturperiode vielleicht nur so ein kurzer Job gewesen ist.
Genau, ja, ganz genau. Mhm. So.
Und rückblickend?
Na, wie gesagt, ich glaube sehr daran, dass man im Leben eher die Dinge bereut, die man nicht gemacht hat, als die, die man macht. Es gab keinen Tag als stellvertretende Regierungssprecherin, in der ich gedacht hätte, ach, hätte ich es mal gelassen. Ich habe schon einfach sehr viel neue Sachen gelernt und es ist wahnsinnig interessant. Und
gibt es Momente, Sie haben gesagt, Bauchgefühl, dass das ganz prägnant war. Und das ist natürlich so ein Bauchgefühl, gerade bei so einer beruflichen Entscheidung, total wichtig. Können Sie sich an Momente erinnern, wo auch dieses Bauchgefühl ähnlich prägnant war?
Ich habe relativ häufig prägnante Bauchgefühle, deswegen.
Gibt es ganz viele Momente.
Genau.
Wie spürt man das denn? Ist das etwas, das man irgendwie, dass man spürt, wenn von außen auch vielleicht Skepsis kommt oder Fragen kommen und das Gefühl, was man hat, bleibt aber? Oder wie würden Sie das beschreiben?
Ja, das genau. Vielleicht ist das das, ne? Also man wird dann in Frage gestellt und herausgefordert mit all den Bedenken, die man so haben könnte bei der anstehenden Entscheidung, welche auch immer das sein mag. Und wenn man dann merkt, dass man da aber permanent dagegen angeht und das auch mit großem Enthusiasmus und Emphase, dann würde ich sagen, immer machen. Also Vielleicht muss man das noch erklären, weil ich ja gesagt habe, ich bin angerufen worden von Sigmar Gabriel. Das ist ja vielen nicht so ganz klar. Die Besetzung sind ja drei Regierungssprecher. Also der Regierungssprecher, Steffen Seibert. Und dann gibt es eben zwei Stellvertreterinnen, mich und noch Martina Fietz. Und das liegt daran, dass wir großkoalitionär besetzt sind. Also das erklärt sich, also wir sprechen alle für die Kanzlerin. Also wenn wir uns öffentlich äußern, tun wir das im Namen der Bundesregierung und der Bundeskanzlerin, alle drei. Aber das wird deutlicher und nachvollziehbarer durch die Funktion als stellvertretende Behördenchefin auch des Bundespresseamtes, was ja für die gesamte Bundesregierung zuständig ist. Und da ist es natürlich nachvollziehbar und auch eine gute Regelung, dass da der Stellvertreter vom Koalitionspartner einfach auch mitreden kann und mitentscheiden kann.
Und das heißt, Sigmar Gabriel hatte damals die Möglichkeit, eine Person vorzuschlagen für die Nachbesetzung.
Genau, also das wird dann schon noch mit der Bundeskanzlerin besprochen und die entscheidet da natürlich mit drüber. Aber es gibt sozusagen das Vorschlagsrecht von der SPD, die Nummer 2 zu bestimmen und von der CSU die Nummer 3 zu bestimmen. Und was eben damals nicht abzusehen war das dann also tatsächlich die SPD ja auch in der nächsten Bundesregierung vertreten sein würde. Und da haben sich dann eben nochmal Andrea Nahles und Olaf Scholz haben mich gebeten, quasi zu bleiben, was sehr, sehr schön war.
Was haben die damaligen Kollegen dann gesagt, als es dann doch weiterging? Also als so diese Kurzfristigkeit doch verlängert worden ist?
Dadurch, dass das ja ein so langer Prozess war, ne, war das dann überhaupt kein Thema mehr.
Das stelle ich mir natürlich.
Es gab tatsächlich kein Gespräch mehr danach darüber. Jetzt hat es ja, doch viel länger gewesen. Es gibt jetzt hin und wieder mal eine Bemerkung, mache ich es doch schon so viel länger, als ich gedacht hätte. Aber es gab keinen Punkt, an dem man das noch mal festgehalten hätte und gedacht hätte,
Also der Moment oder der Anruf von Sigmar Gabriel war schon der entscheidende Moment auf dem Weg in Ihre jetzige Rolle, ne? Oder Ihre drei jetzigen Rollen. Können Sie noch mal zurückrechnen? Gibt es noch mal zwei weitere Momente, die vielleicht dann zu diesem Moment mit Sigmar Gabriel geführt haben? Also was würden Sie sagen, sind so die prägendsten Momente, die entscheidend waren für Ihre Laufbahn? Und sind es vielleicht Meilensteine oder Menschen involviert gewesen, wie Sigmar Gabriel, die Sie so auf eine Fährte gebracht haben?
Ist jetzt sehr, sehr ehrlich, aber ich glaube, ein Meilenstein war das erste Staatsexamen, die mündliche Prüfung. Ich habe ja Jura studiert und das erste Staatsexamen gemacht. Und diese mündliche Prüfung, ich glaube, sie hat 6 Stunden gedauert, gefühlt 12. Ich war die einzige Frau im Raum und es war atemberaubend furchtbar. Es war wirklich ganz schrecklich.
Was war furchtbar?
Also ich hatte ganz, ganz gutes Studium hingelegt, also ich hatte ganz gute Scheine gemacht, jetzt nicht überfliegermäßig, aber es war irgendwie gut gewesen. So, die Examensklausuren wiederum waren aber sehr, sehr schlecht. Woraus die Prüfer offensichtlich geschlossen haben, die hat sich da so durchgefuscht. Und zum ersten Mal in meinem Leben war ich so einer Situation ausgesetzt, mit dem Vorurteil konfrontiert zu werden, dass die mich sowieso für überhaupt nicht satisfaktionsfähig gehalten haben. Ne? Also die dachten, die ist zu doof. Und dagegen anzuargumentieren war also schier unmöglich. Ich werde auch wahrscheinlich keine brillante Performance dahingelegt haben, merkte aber auch, ich habe überhaupt keine Chance.
So. Weil die Vorannahme schon so negativ war. Ja.
Genau, und das war wirklich, wirklich nicht schön. So. Und da war ich danach so ein bisschen frackig und habe irgendwie gedacht, jetzt versuche ich es mal mit dem Journalismus. Also ich hatte als Juristin ein Praktikum beim RBB, damals noch ORB gemacht und hatte da ein paar Zugänge und habe dann eben bei Radio 1 nach dem Studium angefangen. Und ich weiß nicht, wenn ich jetzt so ein brillantes Examen da hingelegt hätte und diese mündliche Prüfung genau das Gegenteil gewesen wäre, Frau Demmer, sensationell und mit einem Prädikatsexamen daraus. Man geht dann da raus mit einem Prädikatsexamen, dann weiß ich nicht, wäre ich wahrscheinlich Anwältin geworden, hätte schon sein können. Also ich hatte schon auch vorher mit dem Journalismus geliebäugelt. Es war jetzt kein Zufall, dass ich beim RBB, damals ORB, das juristische Praktikum gemacht habe. Aber ich würde denken, das war so ein Meilenstein. Also das war eine Weggabelung, wo diese furchtbare Erfahrung bestimmt dazu beigetragen hat, den journalistischen Weg einzuschlagen. Und ich glaube, das Zweite, da würde ich sagen, war die Zeit beim Spiegel als Journalistin, weil das doch so wahnsinnig lehrreich war. Also
in welcher Form besonders lehrreich?
Ja. Also ich wollte nie schreiben, ne? Ich wollte eigentlich immer zum Fernsehen. Und dann kam eben 2005 das Angebot, also die suchten Frauen, dann bin ich wiederum angesprochen worden, ob ich Interesse hätte. Und dann weiß ich noch, die wollten dann Arbeitsproben haben und ich habe denen sozusagen mein Gesamtwerk eingeschickt, weil so viel hatte ich einfach noch gar nicht geschrieben. Das, was ich gemacht hatte, war irgendwie schon alles ganz schick, aber also es war jedenfalls nicht, dass ich Arbeitsproben hätte einschicken können, sondern es war letztlich das, was ich erarbeitet hatte. So, also da war ich schon auch ein bisschen nervös. Ich glaube, die auch ein bisschen, ob das gut geht. Und es war aber total beeindruckend zu sehen, wie, also da arbeiten schon viele tolle Journalisten mit einer hohen Motivation, einer hohen intrinsischen Motivation, wirklich guten Journalismus zu machen. Und ich finde, ich habe da wahnsinnig viel gelernt. Ich habe dann ja auch Kriegsberichterstattung gemacht, was auch nochmal sehr, also sehr beeindruckend und prägend ist. Und ich wusste immer auch, also ich bin dann ja für den Spiegel in den Kongo gefahren und in den Sudan und war dann ganz oft in Afghanistan und da wäre ich ja nie hingekommen ohne den Spiegel. Ich kam damals vom ZDF und mir war klar, also beim ZDF hätte ich wahrscheinlich, naja, 55 werden müssen, um wochenlang zu recherchieren für große Reportagen in solchen Ländern. Ne? Mhm. Also insofern fand ich das eine große Bereicherung. Ich habe da wahnsinnig viel gelernt, journalistisch gelernt, auch das Schreiben letztlich da gelernt. Also natürlich, ich konnte es schon ein bisschen. Ich hatte ja auch die Journalistenschule besucht und schon also auch noch ein Volontariat gemacht. Also ich habe jetzt ja nicht von der Pike auf da angefangen. Aber ich finde, die haben mir eine Menge beigebracht. Das muss man einfach.
Wir machen eine kurze Pause und möchten euch einen weiteren Supporter dieser Folge vorstellen. Und das sind die Friction-Stifte von Pilot. Und Pilot machen seit über 100 Jahren Schreibgeräte. Und Stifte spielen in meinem persönlichen wie auch beruflichen Leben eine wichtige Rolle. Ich schreibe seit vielen Jahren Tagebuch und nutze dafür die Moleskine-Notizbücher. Und das ist mir total wichtig, dass die Stifte, die ich nutze, gut mit dem Papier harmonieren. Ja, und als Coach und Berater nutze ich auch Notizbücher, mache mir Notizen während meiner Sessions. Und das ist für mich der beste Weg, Dinge zu verinnerlichen. Und so lerne ich auch am schnellsten und am besten. Und seit einigen Wochen nutze ich die Friction-Stifte von Pilot und die haben mich wirklich überzeugt, da sie sehr gut mit diesem Papier harmonieren und auch sehr gut funktionieren, wenn man Notizen oder Dinge unterstreichen möchte in den Büchern. Das habe ich letztens in dem Buch von Emilia Roark und auch jetzt hier in dem aktuellen Buch, was ich lese, von Robert Habeck. Und was mir besonders gefällt, ist die mit der Mine, die ein bisschen feiner ist. Das ist die 05er. Die 07er eignet sich sehr gut für Notizen im Notizblock. Und das Besondere an den Friction-Stiften ist folgendes. Die Tinte der Friction-Stifte von Pilot, die sind thermosensitiv. Und das bedeutet, dass die durch eine integrierte Kunststoffkugel auch wieder wegradiert werden können. Und für die Tintenroller Friction Ball und Friction Clicker sowie den neuen Friction Point Clicker gibt es zudem Ersatzminen und die gibt es in einer sehr großen Farbvielfalt. Das heißt, ihr könnt auch super kreativ unterwegs sein und unterschiedliche Farben nutzen. Und neben den Tintenrollern gibt es auch radierbare Textmarker, Fineliner und sogar Filzstifte mit der Friction-Technologie, das heißt thermosensitiv, das heißt, ihr könnt Dinge auch wieder ausradieren. So ist für jedes Alter, für jeden Anlass garantiert ein passendes Modell dabei. Ja, und ob Schule, Uni, Kreativbüro oder Terminabstimmung, die Friction-Stifte sind perfekt geeignet für diejenigen unter uns, die kreativ unterwegs sind, an Mindmaps arbeiten oder anderweitig Notizen machen und diese gegebenenfalls auch mal anpassen müssen. Und zudem gibt's für die Friction-Stifte Ersatzminen in einer großen Farbvielfalt und du kannst deinen Lieblingsstift ganz einfach auch nachfüllen, anstatt einen neuen zu kaufen. Und Pilot sagt, dass sich bereits nach dreimaligem Nachfüllen die CO2-Auswirkung um bis zu 62% im Vergleich zum Kauf dreier neuen Stifte reduziert. Erhältlich sind die Friction-Stifte im Schreibwarenhandel, in Supermärkten, in Drogerien sowie online bei Amazon oder auch direkt auf pilotpen.de. Die Webseite ist www.pilotpen.de. Und bei einem Mindestkaufbetrag von 20 Euro kriegen HörerInnen des Role Models Podcasts sogar on top nochmal einen 20%igen Rabatt mit dem Gutscheincode ROLEMODELS20. Das ist in einem Wort ROLEMODELS und die Ziffer 20. Den Code könnt ihr einlösen auf www.pilotpen.de. Und der Code ist sogar gültig bis Ende 2021. Das heißt, ihr könnt diesen Code noch bis in den Sommer rein nutzen. Vielen Dank an Pilot und an Friction Stifte für die Unterstützung dieser Folge. Und jetzt geht's weiter mit unserem Gespräch mit Ulrike Demmer. Wenn Sie auf diese drei Momente zurückblicken, was würden Sie sagen, so in der Kombination oder in der Konsequenz, was sind so Dinge, die Sie über sich an diesen Momenten gelernt haben?
Das ist jetzt sehr viel Selbstreflexion. Da brauche ich jetzt eine Couch.
Die steht eigentlich noch hier im Raum.
Aber das sehen ja die Hörerinnen nicht. Nee.
Wir können die Mikros auch rüberziehen.
Also wie war jetzt nochmal die Frage?
Diese drei Momente, die Sie beschrieben haben, ne? Die Zeit, also Staatsexamen-Moment, dann der Wechsel zum Spiegel mit Ihrem Gesamtwerk und dann der Anruf von Sigmar Gabriel. Gibt es da Parallelen dazu oder gibt es einen roten Faden oder was, wo Sie merken, das war nicht nur Wegweiser oder wo sich die Wege gefügt haben, sondern ich habe auch da vielleicht was über mich selbst kennengelernt.
Also ich weiß nicht, ob ich da jetzt was über mich selbst kennengelernt habe, denn also Sie merken ja an meiner Reaktion auf die Frage, ich habe da so ja noch nie drüber nachgedacht. Ne? Wer denkt schon, also ich setze mich ja abends nicht aufs Sofa und denke darüber nach, wo habe ich denn jetzt was draus gelernt? So. Aber wenn man das jetzt so, wo wir drüber reden, könnte man ja vielleicht sagen, bin einfach immer gesprungen. Ne? Also wenn mir jemand da irgendwie so ein Stöckchen hingehalten hat oder das Sprungbrett, den Weg zum Sprungbrett gewiesen hat, dann bin ich nicht umgedreht und habe gesagt, ist mir zu tief, zu hoch, zu gefährlich, sondern ich bin dann einfach immer gesprungen. Und das kann ich eigentlich auch nur allen empfehlen.
War das früher schon so bei Ihnen, dass Sie so mutig in dem Sinne waren und sich gedacht haben, ich probiere das jetzt, ich mache das jetzt? Oder kommt das dann in so einer beruflichen Situation, wo man herausgefordert wird in dem Sinne?
Ich selbst empfinde es in dem Moment ja gar nicht als so mutig, sondern es folgt ja so einem inneren, weiß ich nicht, Kompass, Drang, keine Ahnung. Also ich will das dann ja auch, ne? Und denke, ja, toll, dass ich diese Gelegenheit habe, toll, dass ich diese Chance habe. Also es kostet mich ja durch die Energie, die da drin steckt, gar nicht so viel Überwindung. Mhm. Die Schreckensmomente sind eigentlich immer nur dann, wenn man zugesagt hat. Ne? Also das Zusagen ist total leicht, aber wenn man dann zugesagt hat, dann kommen so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hoffentlich kann ich das auch. Hoffentlich kriegt keiner mit, dass ich es vielleicht doch nicht kann.
Wie häufig
die Selbstzweifel, die typischen irgendwie, die
dann kommen. Wie häufig kommen dann diese Momente oder werden diese Momente stärker? Oder ist das nur einmal in dem Moment, wo man denkt, so, okay, jetzt geht's wirklich los, jetzt habe ich wirklich dieser neuen Rolle zugesagt? Und
das ist ja immer dann schlimm, wenn man sich darauf vorbereitet. Ne? Also ich finde, das sind immer die Wochen vor dem Neustart. Also wenn man es dann anfängt, ist alles gut. Dann kriegt man es ja in der Regel auch immer gewuppt. Aber diese Zeit, in der man nicht so genau weiß und versucht, alles zu antizipieren und leider nicht trocken schwimmen kann, sondern ja warten muss, bis man dann wirklich ins Becken plumpst.
Haben Sie irgendwie einen Tipp, wie man das umgehen kann, dass man dieses Kopfkino vielleicht ein bisschen leiser drehen kann?
Also wenn irgendjemand, der hier zuhört, einen Tipp hat, wie das geht, ich nehme ihn gerne mit. Weil ich habe das jetzt ja so oft gemacht, es hat nie funktioniert. Also ich habe jedenfalls nie einen Weg gefunden, das auszuschalten. Deswegen, also vielleicht kriegen wir...
Und wir sind gespannt
auf Tipps von draußen.
Ja, Ihre E-Mail schreiben wir dann einfach in die Shownotes rein. Die Vorstellung der Rolle, ne, Sigmar Gabriel ruft an, Sie haben drei Tage, Sie sagen ja und dann fängt dieser Moment an. Ne? Oh Gott, jetzt habe ich ja gesagt. Wie war da Ihr Bild in der Vorstellung mit der Realität dann im Endeffekt? Wie ist da inwiefern war das Bild, was Sie sich vorgestellt haben, dann in der Realität auch so?
Ich glaube, ich konnte mir gar nicht so eine genaue Vorstellung davon machen, weil, also das ist ja nichts, was man schon mal irgendwo erlebt hat oder ab hätte gucken können. Ich habe natürlich mit meiner Vorgängerin irgendwie ausführlich gesprochen, wie sie das so erlebt hat und wie sie es gemacht hat. Und da war ich auch sehr dankbar. Die war sehr offen und sehr hilfsbereit. Aber am Ende, ja, also gab es keine, ich hatte jetzt kein klares Bild, was mich da erwartet.
Mhm. Wie findet man seinen eigenen Stil dann als Regierungssprecherin? Und vor allem, wenn man natürlich so drei Rollen abdecken muss oder drei Verantwortungsbereiche abdecken muss.
Ich weiß, ich habe jetzt keinen eigenen Stil gesucht. Ich finde ja auch, wenn man für jemanden spricht, ist das gar nicht so hilfreich, da einen eigenen Stil zu haben, sondern man verschwindet ja, also am besten würde ich jetzt sagen, also ich will mich gar nicht unsichtbar machen, aber ich spreche ja für jemanden und da geht es ja gar nicht um mich. Es geht einfach nicht um mich. Ja, und im Bundespresseamt als stellvertretende Behördenleiterin, das hat mir von Anfang an einfach total großen Spaß gemacht, weil ich finde, da sind tolle Leute, mit denen man tolle Sachen machen kann. Und ich finde eben die Rolle des Bundespresseamtes auch in diesen Zeiten wahnsinnig relevant. Es geht irgendwie darum, Politik zu erklären und eben vor allen Dingen Regierungspolitik zu erklären, weil die ist ja die, die permanent unter Druck steht, die öffentlich kritisiert wird, die in geschlossenen Räumen, in Echokammern wahnsinnig kritisiert wird und die so ein wahnsinnig schlechtes Image hat. Und das fand ich von Anfang an sehr, also ich will nicht sagen erschreckend, aber das fand ich etwas, da muss man was machen, da muss man gegenarbeiten, denn ich finde das sehr wertvoll, in dieser Demokratie zu leben. Seit ich sie nun auch noch aus nächster Nähe erlebe, kann ich das noch, also ich gab jetzt keinen Moment, in dem ich mich in irgendeiner Form für meinen Job jemals geschämt hätte, weil ich finde, dass die Aushandlungsprozesse, die ja so häufig in Verruf geraten, ne? Ach, da haben sie sich wieder gestritten und haben sich wieder nicht geeinigt. Und das ist doch das Wesen der Demokratie. Es geht um Kompromisse. Es geht darum, dass unterschiedliche Perspektiven, die im Zweifel alle ihre Berechtigung haben, einen Weg finden, gemeinsam zu agieren. Und das ist eben mühsam, das ist nicht immer einfach. Und ich hatte da so einen Aha-Moment, also erstmal den Gedanken zu Ende bringen. Und dafür ist das Bundespresseamt natürlich da, ne? Also wir, das ist unsere Aufgabe, das alles verständlich zu erklären und möglichst viele Leute damit zu erreichen. Und ich halte das eben für eine wahnsinnig relevante Aufgabe in diesen Zeiten. Und wie relevant es ist, das, da hatte ich so ein Aha-Erlebnis. Ich war direkt am Anfang meiner Zeit als stellvertretende Regierungssprecherin, wurde ich in die Jury berufen für den Schluss-Endausscheid Debattierclubs der Universitäten. Und die sollten, das war historisch ein irrer Zufall, an einem Sonntagmorgen darüber debattieren, ob es legitim war, dass die SPD am Wahlabend gesagt hat, sie möchte keine Regierungsverantwortung übernehmen. An eben jenem Sonntagabend platzte Jamaika.
Aber ich erinnere mich an den Moment, ja. Genau. Und auch die Berichterstattung dazu.
So. Und nun saß ich also da mit ganz, ganz vielen jungen Studentinnen und Studenten. Alles wahnsinnig politisch interessierte junge Leute. Ne? Das ist ja eine bestimmte Auswahl, wer geht an der Uni in so einen Debattierclub. Ich würde sagen eher Anfang 20 als Ende 20. Und in fast jedem dieser Vorträge oder dieser Argumentationsketten, die da lieferten, tauchte das Wort vom schmutzigen Deal auf. Also ja, wer regiert, der muss schmutzige Deals eingehen. Immer wieder der schmutzige Deal. Und das fand ich schon beeindruckend, weil das waren ja keine Menschen, die irgendwie gedacht hätten, Politik ist schlecht oder, also die haben ja, die sind dem grundsätzlichen politischen Apparat ja überhaupt nicht mit Vorurteilen gegenübergetreten, würde ich sagen. Also man hätte mit jedem von denen eine interessante politische Debatte führen können, aufgeschlossen, also das sind ja keine Demokratieverweigerer gewesen, hatten dabei quasi dieses Bild schon einfach übernommen. Also das zeigt ja, das zeigte für mich, wie sehr sich das schon verbreitet hat und wie Common Sense das geworden ist, dass also Politik machen aus schmutzigen Deals besteht. Und dann habe ich tatsächlich, also das organisierte auch das Bundespresseamt, immer den Auftritt der Bundesregierung beim Tag der Deutschen Einheit und beim Tag der offenen Tür für alle Ressorts. Und das war bislang dann so gewesen, dass beim Tag der Deutschen Einheit hat die Bundesregierung ein großes Zelt und dann kann sich jedes Ministerium da präsentieren. Und dann habe ich eingeführt, dass wir da ein Planspiel anbieten. Können Sie Minister oder Ministerin? Mhm. Und dann haben wir angeboten, dass Menschen, ne, die da vorbeikommen, also das war dann eben auch eine tolle und interessante Mischung. Das war groß, dick, klein, dünn, schlau, alt, jung. Also da war alles dabei. Und die konnten dann in Gruppen, also die waren dann nicht alleine Minister, sondern konnten sich Gruppen einem Ministerium sozusagen anschließen und konnten dann am Kabinettstisch sitzen. Den haben wir auch alles, das haben wir alles ganz schön nachgebaut, damit es so ein bisschen wirklich so aussieht wie im Kabinettssaal, und mussten dann argumentieren. Und dann haben wir so schlichte Dinge genommen wie Gemüseanbaupflicht in Gärten und auf Balkonen. Da kann jetzt jeder was mit anfangen. Und das war toll zu sehen, weil die alle Aha-Erlebnisse hatten und merkten, ah, die Umweltministerin, die hat wirklich gute Argumente, aber der Wirtschaftsminister auch. Und damals waren die sogar noch in derselben Partei, ne? Aber also das sind gute Argumente aus unterschiedlichen Perspektiven vorgebracht. Und das zu zeigen und das irgendwie zu erklären, dass es eben am Ende natürlich etwas dabei rauskommt, womit wahrscheinlich niemand in der gesamten Bundesrepublik ganz zufrieden sein kann, weil niemand alleine darüber entscheiden kann, wie etwas zu sein hat. Dass das aber der Wert an sich ist, das zu zeigen, also da werde ich jetzt irgendwie nicht müde, finde ich auch ganz großartig, dass ich hier schon wieder die Gelegenheit bekommen habe, das nochmal auseinanderzusetzen, weil das reflektiert einfach gar keiner mehr so richtig. Und jetzt, ne, gibt jede Menge Gelegenheiten, darüber zu meckern, warum schon wieder irgendwie was nicht friedlich entschieden worden ist. Aber natürlich gibt es dann da auch mal Reibereien und natürlich Auseinandersetzungen. Aber das gehört eben dazu. Es kann eben in Deutschland nicht einer sagen, wo es lang geht, so machen wir es jetzt, sondern das wird eben in mühsamen Aushandlungsprozessen gemeinsam entschieden.
Sehr schöne Geschichte. Vielen Dank, dass Sie die geteilt haben, weil die hat uns schön dahin geführt zu einem Thema Kommunikation im Allgemeinen. Ne? Also Sie sagen, also oder ich kann mir vorstellen, dass Ihre Arbeit schwieriger wird in einer Zeit, die natürlich, also wo so mehrere Makro-Tendenzen aufeinander clashen, zum Beispiel soziale Medien und das Ziel zum Klick, zum schnellen Klick. Oder die Polarisierung oder die Müdigkeit von Informationen zu sagen, ich will mich gar nicht mit Details befassen, weil ich keine Zeit oder Lust darauf habe. Und dann aber auch parallel dazu eine komplexere Welt, die viel abhängiger voneinander wird, wo Stärken und Mächte voneinander abhängig auch sind. Das heißt, in der Komplexität auch viel mehr Erklärungsbedarf da ist. Wie gestalten Sie Ihre Arbeit, um ja gegen diese Kräfte anzugehen oder vielleicht nicht dagegen, sondern darauf aufzubauen? Also was sehen Sie da, funktioniert da ganz gut oder was wird gebraucht?
Das ist jetzt eine sehr große Frage, ne? Also ich glaube, das ist ein bisschen erstens Try and Error. Ich glaube nicht, dass es da den Weg gibt, sondern man muss es eben, also man muss jede Gelegenheit nutzen, so wie ich jetzt diese hier genutzt habe. Man könnte ja auch sagen, bei diesem Planspiel, ne, da an so einem Wochenende, Tag der Deutschen Einheit, mein Gott, dann sind es vielleicht 2.000-3.000 Leute, die dieses Spiel wirklich selber gemacht haben. Trotzdem glaube ich, dass sich das lohnt, weil die erzählen das vielleicht am Abendbrottisch. Ja, genau, ja. Ja, und dann das nächste Mal irgendwie nochmal beim Skat. Auch das hilft. Also wenn das alles nach Effizienz gedacht würde, glaube ich, also man kann das nicht nach Effizienz beurteilen, sondern ich glaube auch in diesen Zeiten immer noch an das persönliche Gespräch, wie es eben in einem solchen Planspiel entsteht. Das kann nicht alles sein, sondern natürlich, wir haben bundesregierung.de, wir haben einen Facebook-Auftritt, wir twittern. Wir versuchen natürlich alle auf allen möglichen Wegen zu erreichen. Und da kann man eben einfach gar nicht genug machen, würde ich sagen. Das ist sozusagen das Motto.
Und es viel ist hilft ja, viel. Genau, es ist ja auch ein zum Teil, naja, ein langfristiger Auftrag, ne, der genau. Kommunikation und der Erklärung, wie funktioniert eigentlich das, was man dann vielleicht nur in einer Headline sieht oder dann nur abends in den Nachrichten hört. Aber wie funktioniert das eigentlich hinter den Kulissen, ne? Dass es vielleicht ein bisschen greifbarer auch wird. Wie würden Sie sagen, hat sich die Kommunikation allgemein in den letzten Jahren verändert? Gar nicht so sehr, was die Themen angeht, sondern was auch die Sprache angeht. Ich will so ein bisschen auf den Punkt hinaus, dass natürlich wir auch immer mehr in so einer so sprachlich sensiblen Welt leben. Und eine sehr gute Freundin von mir und auch eine unserer Gästin in, wann war das? Vor schon fast anderthalb Jahren, Kübra Gümüşer, hat ein sehr gutes Buch geschrieben. Das hat den Titel Sprache und Sein und geht auch darauf ein, wie wichtig die richtige Sprache ist und wie wichtig es ist, sich in andere Perspektiven rein zu versetzen, um die richtige Sprache dann zu nutzen und was es auch bedeuten kann, wenn Sprache ausgrenzt. Wie wichtig ist es sozusagen auch in Ihrer Arbeit zu schauen, wir kommunizieren im Namen der Bundesregierung, wir müssen Politik erklärbar machen und greifbar machen. Also was sind da sozusagen Ihre oder wie sieht Ihre Herangehensweise da dahingehend aus?
Also Sprache ist natürlich, ich meine, das ist unser Werkzeug, ne? Also das ist das, was wir haben. Natürlich kommt das Bild immer auch noch dazu, aber trotzdem ist natürlich die Sprache das, womit wir versuchen, die Leute zu erreichen in erster Linie. Natürlich gibt es Gelegenheiten, wo wir das sehr zielgruppenspezifisch uns überlegen. Aber uns sind natürlich trotzdem Grenzen gesetzt, ne? Also wir, wir sind dann immer noch die Bundesregierung. Es wäre jetzt komisch, wenn wir da in so einem Slang daherkämen, ne? Das ist dann auch nicht mehr glaubwürdig, würde ich sagen. Also der Absender spielt ja schon auch eine Rolle. Ich glaube, dass es total wichtig ist, verständlich zu sein, ne? Und das geht natürlich auch bei uns im Eifer des Gefechts mal schief, ne? Also weil komplexe Sachverhalte sehr häufig sehr komplex dargestellt werden auch. Also in komplexer Sprache. Und da können wir besser werden, aber das ist eben auch ein ewiger Prozess, würde ich sagen. Da gibt es jetzt kein Ziel, yippie, jetzt haben wir es erreicht, sondern da muss man eben jeden Tag neu drum ringen. Es ist ja häufig alles zeitkritisch. Also es geht einfach darum, dass Bewusstsein dafür zu haben, dass es wichtig ist, verständlich zu sprechen. Und das streben wir täglich neu an.
Was würden Sie sich wünschen mit Blick auf unsere Gesellschaft, die ja irgendwie natürlich auch stärker polarisiert wird und glaube ich, auch politisiert wird? Mit Blick auf so die nächsten Jahre, was Kommunikation angeht und was den Austausch miteinander, untereinander angeht, ganz, also jetzt abhängig sozusagen von ihrer Rolle, aber mit Blick auf die nächsten 5, 10 Jahre. Also wie kann Debatte und Diskurs wieder stattfinden, ohne direkt zu so einer Art Kritik oder Streit oder zwei sich gegenseitig nicht verstehende Parteien, wie das wieder zusammengebracht werden kann.
Naja, also interessant ist doch eigentlich, dass wir bis vor ein paar Jahren unablässig von der Politikverdrossenheit gesprochen haben. Da auf die Idee käme heute ja keiner mehr. Mhm. Das heißt, immerhin, es wird debattiert. Das ist ja per se eigentlich schon mal ganz gut. Dass der Ton rauer geworden ist, sagen ja alle, das hat was auch mit der Kommunikation im Netz zu tun. Ne? Man kann das kann anonym natürlich sehr viel stärker, sehr viel leichter mal sich im Ton vergreifen, weil man dafür nicht zur Rechenschaft gezogen werden kann oder jedenfalls häufig nicht zur Rechenschaft gezogen wird. Trotzdem würde ich immer noch mal sagen wollen, das, was wir da so wahrnehmen als Entgleisung des Tonfalls, macht aber ja trotzdem nur einen sehr, sehr kleinen Prozentsatz der Gesellschaft aus. Also ich würde sagen, der überwiegende Großteil, also 80, vielleicht ja sogar 90%, jedenfalls 85 wahrscheinlich, der Gesellschaft verhalten sich, glaube ich, sozial kompatibel und unterhalten sich auch in einem vernünftigen Tonfall. Also man kann sich immer mal vergreifen sozusagen, aber ich glaube, das Bemühen, sich vernünftig miteinander auseinanderzusetzen, ist doch weiter verbreitet als andersrum. Leider sind halt diese Auswüchse so laut und so stark wahrnehmbar. Ne? Also der Eklat ist eben immer schon prominenter zu verkaufen gewesen als die sachliche Auseinandersetzung. Mhm. Und ich glaube, was wichtig ist, dass nicht der Eindruck entsteht, dass das jetzt der Mainstream ist. Ne? Also da muss man irgendwie, glaube ich, ständig dran arbeiten, sodass also sich nicht die Leute, die sich ganz wohlfühlen in der Demokratie, die sich auf eine vernünftige Art und Weise auseinandersetzen, möglicherweise auch auf eine vernünftige Art und Weise streiten wollen. Streit ist ja nicht per se was Schlechtes, wie ich eben schon gesagt habe. Dass die nicht das Gefühl bekommen, sie sind jetzt eine Randerscheinung, weil eigentlich gilt es, den Gegner niederzumachen und sich im Ton zu vergreifen, sei sozusagen das, was man heute so tut. Mhm.
Haben Sie ein fiktives oder nicht fiktives Vorbild in Ihrer Rolle?
Also ich finde, ich habe viele Vorbilder. Ne? Man sucht sich ja sozusagen immer so ein bisschen Stücke, so Bausteine zusammen. Und es gibt viele Sachen, die ich gerne erreichen würde, die aber wahrscheinlich nicht zu erreichen sind.
Also nicht aufgeben.
Die ultimative Gelassenheit und Zurückgelehntheit, da warte ich bis heute drauf. Ich dachte immer, die kommt mit dem Alter.
Mhm. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass wenn Sie immer springen, dann ist es vielleicht auch schwierig, diese Gelassenheit zu erreichen.
Das ist jetzt sehr nett von Ihnen. Vielleicht probiere ich es demnächst mal aus, mit dem noch viel länger irgendwo bleiben und dann... Ich halte sie auf dem Laufenden.
Runde zwei.
Also das heißt Gelassenheit.
Ja, genau. Das ist was, was ich ständig beobachte und wo ich denke, das ist, es führt so viel weiter. Ne? Es ist so viel erfolgreicher häufig als der hin und wieder nicht erfolgreiche Versuch, mit dem Kopf durch die Wand zu wollen. Aber jeder Jeck ist anders.
Das heißt, Sie haben für unterschiedliche Phasen oder unterschiedliche Situationen oder unterschiedliche Bereiche Personen, die Sie inspirieren oder von denen Sie sich so Dinge nehmen, Puzzleteilchen nehmen.
Genau.
Haben die sich verändert in den letzten Jahren? Kommen die immer wieder vielleicht auch?
Nö, ich würde eher sagen, dass ich, man guckt sich einfach Dinge ab, ne? Und manchmal gelingt es, die auch anzuwenden und manchmal bleibt es eben ein hehres Ziel, sie anzuwenden. Obwohl man sieht, dass das eine erfolgreiche Methode ist, kann man sie leider nicht kopieren, weil man eben leider nicht das Werkzeug dazu hat, das Emotionale.
Sie haben drei Situationen vorhin angesprochen. Die erste war in dieser sechsstündigen Examensprüfung.
Die ich übrigens, um das nochmal festzuhalten, ich habe sie schon bestanden.
Davon sind wir ausgegangen. Also diese sechsstündige Examensprüfung.
Die haben tatsächlich gesagt, Frau Demmer, da haben Sie es ja doch noch geschafft.
Ja, dann sollten Sie jetzt noch mal drauf gucken, was danach passiert ist. Also diese 6-stündige Examensprüfung, da haben Sie schon gesagt, Sie waren die einzige Frau. Dann das Angebot des Spiegels, die nach einer Frau gesucht haben. Und jetzt im politischen Umfeld auch als Frau, als stellvertretende Regierungssprecherin tätig. Wie sieht Ihr Blick auf Ihre Rolle als Frau und auch Ihre Vorbildfunktion als Frau in dieser Position aus? Wie blicken Sie selbst da drauf?
Nee, ich bin ja so begeistert über die Einladung zu Ihrem Podcast, weil Ihr Mission Statement ist mein Mission Statement, Frauen sichtbar machen. Das kann man gar nicht oft genug machen. Da können, glaube ich, auch Frauen untereinander besser werden, weil wenn man sich das bei den Jungs anguckt, sind die einfach so formidabel da drin. Und das ist wirklich auch eine tolle Eigenschaft, die man sich wirklich abgucken sollte, sich gegenseitig aufs Podest zu heben. Das ist ganz banal in Sitzungen. Sagt irgendwie der Thomas, ach, das hat der Michael ja gerade schon gesagt. Und man bezieht sich aufeinander. Also schon wieder ein kleines Podest gebaut, ist wieder ein Mann sichtbar geworden. Das machen Frauen einfach viel zu wenig, im Kleinen, aber natürlich im Großen auch. Und dass Sie hier Frauen sichtbar machen, ist natürlich top, ganz großartig. Das versuche ich auch, weil ich natürlich, ich meine, genau, ich war eine der wenigen Frauen beim Spiegel, da gab es nicht so viele, also war ich nicht die Einzige, aber so viele gab es nicht. Dann habe ich Sicherheits- und Verteidigungspolitik-Berichterstattung gemacht. Da war ich ganz oft die einzige Frau im Raum. Das passiert mir heute auch immer noch wieder. Ne? Ich habe in Talkshows gesessen als einzige Frau, auf Panels gesessen als einzige Frau. Und das muss natürlich, es wäre schon schön, wenn das anders würde.
Haben Sie aus diesen Situationen für sich was gelernt? Also immer so in dieser Situation, entweder in einem Konferenzraum zu sitzen, in einer Redaktionssitzung zu sitzen oder unter den Kriegsreporter, Reporterinnen zu sitzen als einzige Frau. Ist da etwas sozusagen hängen geblieben für Sie, was Sie jedes Mal wieder mitnehmen in vielleicht Situationen, die dann genauso wiederkommen? Immer noch jetzt natürlich.
Na gut, man lernt natürlich, wie man sich als Minderheit in so einem Umfeld bewegt. Ne? Das ist ja nie einfach. Also das ist jetzt, glaube ich, egal, was einen jetzt zu einem Solitär in einer Runde macht. Es ist immer so, dass man irgendwie versuchen muss, erstmal mitzuschwimmen. Der Spiegel hat damals auch ein Führungskräftetraining für Frauen organisiert. Und da weiß ich noch, sagte die Trainerin, also bemühen Sie sich mal so mitzuschwingen. Die nannte das Mitschwingen. Und sagte, aber wenn man gewisse Regeln nicht einhalte, dann sei man nur ein Geräusch. So. Und das hat sich mir doch sehr eingeprägt. Und so ein bisschen, was ist da schon auch dran? Ne? Und deswegen glaube ich tatsächlich, also je mehr Frauen sichtbar sind, desto mehr werden auch diese Runden irgendwie diverser besetzt sein. Und das ist vielleicht nicht immer einfacher. Natürlich ist so eine Runde, wo alle gleich denken, den gleichen Hintergrund haben. Das ist einfacher, da Entscheidungen zu fällen, ist ja klar. Es ist natürlich mühsamer, wenn da völlig unterschiedliche Positionen, Hintergründe, Charaktere, Geschlechter aufeinandertreffen. Trotzdem glaube ich, dass irgendwie diese Form der Reibung natürlich eine ganz andere Form von Energie und Kreativität erzeugt. Das habe ich jedenfalls schon selbst oft so erlebt und würde deswegen auch nicht aufhören wollen, dafür zu werben.
Super schön, dass Sie, eigentlich haben Sie unserer nächsten Frage schon die Antwort geliefert. Und zwar haben wir
eine. Brauchen Sie ja nicht mehr stellen.
Ja, aber ich würde gerne den Kontext noch teilen, damit Sie wissen. Vielleicht haben Sie ja noch was hinzuzufügen. Und zwar, wir haben eingangs, bevor wir auf Rekord gedrückt haben, über Jutta Almendinger gesprochen, die zu Gast war, zu gestern bei uns im Podcast. Und wir haben am Ende jeder Folge so eine kleine Rubrik, in der wir die jetzige Gästin fragen, welche Frage sie an die folgende Gästin hat, ohne zu wissen, wer es ist. Und Jutta Almendinger hat folgende Frage an Sie. Was war Ihre Motivation, diese Einladung anzunehmen zu diesem Podcast?
Ja.
Das war ganz gut, ne?
Tippitopp, die habe ich ja jetzt schon beantwortet, kann ich aber gerne nochmal machen.
Genau. Und also,
tolles Motto.
Sie wussten das nicht, dass das die Frage ist.
Nein. Genau. Also toller Podcast, tolles Motto und insofern weiter so.
Wenn Sie jetzt morgen auf der Straße gefragt werden von einer jungen Person, die gerne in die Politik möchte oder auch sozusagen an der Seite der Politik arbeiten möchte oder agieren möchte Und mal angenommen, eine junge Frau sagt, wie mache ich das? Wie kann ich mich sozusagen profilieren? Wie kann ich springen, die Sprungbretter erstens finden und dann aber auch nutzen? Welche Ratschläge würden Sie geben?
Also Frauen haben ja oft irgendwie, also das begegnet einem ja tatsächlich immer mal wieder, ne, wenn auch nicht so häufig wie behauptet, dass Frauen sagen, ja, weiß ich jetzt nicht, kann ich das und traue ich mir das auch zu? Also ich finde, das ist gar nicht so weit verbreitet, wie es immer heißt, wenn es wieder heißt, wir haben keine Frau gefunden. Aber ich glaube schon, dass man sagen kann, Frauen haben eher mal Selbstzweifel als Männer. Und die irgendwie so ein bisschen beiseite zu schieben, das halte ich für eine gute Idee, ne? Also nicht direkt mit den Selbstzweifeln irgendwie hausieren gehen, sondern immer erstmal sagen, ja, ja, das schaffe ich schon irgendwie. Weil in der Regel schaffen die Frauen das ja dann auch, selbst wenn sie vorher Zweifel daran hatten, ob sie das vielleicht schaffen. Und eben, ich würde immer sagen, immer springen, also Chancen einfach ergreifen und nicht überlegen, ob man sie dann vielleicht besser erstmal noch das machen, bevor man dann diesen Schritt wagt, sondern wenn der Schritt jetzt, also wenn quasi die Möglichkeit da ist, sie ergreifen.
Also nicht erst noch 5 Jahre vorneweg planen, sondern die Chance ergreifen. Okay.
Würde ich sagen.
Sehr, sehr, sehr gutes Abschlusswort. Wir haben noch eine Frage, oder zwei eigentlich. Die eine Frage wäre, wenn Sie jetzt rückblickend nochmal schauen auf die, weiß ich nicht, paar Jahre, jetzt vor allem so im beruflichen Kontext. Was ist vielleicht so eine Sache, die Sie sich ein bisschen als Mantra aufgeschrieben haben, neben dem Springen und Machen und mutig sein?
Ich habe es ja schon angedeutet, also keep calm and carry on, also die Gelassenheit.
Also die ein bisschen mehr in den Fokus bringen, okay.
Wenn Sie Ihrem Leben, wenn Sie ein Buch schreiben würden über Ihr Leben, welchen Titel hätte das Buch?
Also kryptisch vielleicht dicke Bretter und weniger kryptisch wäre es dann dicke Bretter bohren macht Spaß.
Könnte der Untertitel sein. Sehr schön. Und wenn Sie nicht wissen, wer unsere nächste Gästin ist im Podcast, haben Sie eine Frage an Sie?
Dann, welche Frau möchte Sie gerne jetzt sichtbar machen?
Oh, super. Sehr schön. Super Frage.
Wie würden Sie es beantworten für sich selbst?
Nee, das ist ja die Frage, die die nächste beantworten muss.
Die Frage ist so gut, dass wir immer nachfragen müssen.
Nein, ist mir gerade, ich habe gerade eine SMS bekommen mit einem kleinen Film über Birte Meier. Die, finde ich, kann man sichtbar
Toll.
Machen zum Beispiel.
Ja, tolle Frau.
Und das sollen jetzt die Hörer mal schön googeln.
Ja. Sehr gut. Birte Meier. Vielen Dank. Sie haben einen sehr vollen Terminkalender, deswegen herzlichen Dank für die Annahme der Einladung und dass Sie hier waren. Ganz tolle Geschichten geteilt. Ich habe eben mal eine Frage gestellt, welches fiktive Vorbild Sie haben. Ne? Und ich hatte so ein bisschen insgeheim gehofft, dass Sie vielleicht mal die Serie The West Wing vor vielen Jahren mal gesehen haben, in der die Pressesprecherin CJ Crack ist. Und ist für mich, also es ist nicht nur meine Lieblingsserie, also of all times, sondern es ist meine Lieblingsrolle in der Serie und auch eine meiner Lieblingsschauspielerinnen. Und alleine zu sehen, ne, das ist natürlich alles fiktiv und eine Show und es ist Amerika und es ist Hollywood, aber alleine zu sehen, wie diese Person oder die Rolle einer Sprecherin für eine Regierung mit Leidenschaft da reingeht, ne, und wirklich diese Mission auch verfolgt, die Gesellschaft zu informieren, zu kommunizieren, eine Politik beizubringen, ist ja Wahnsinn. Und auch, ne, wir haben gesprochen, so, sie sind switched on die ganze Zeit, eigentlich gibt es da gar keine Pause. Also das finde ich sehr bewundernswert, sehr bemerkenswert. Und CJ wird ja dann Chief of Staff. Also wir können uns vielleicht bei Ihnen ja noch vorstellen, dass da vielleicht noch ein Schritt oder zwei kommen.
Naja,
wir würden sie Ihnen wünschen.
Danke, danke. Aber also CJ Craig ist natürlich Steffen Seibert, ne? Also
ja, aber trotzdem, wir fanden das heute auf jeden Fall einen sehr
Sie
guten
sind unsere CJ Craig.
Ah, einen sehr tollen Einblick. Und ja, David hat es gerade schon gesagt, vielen Dank für die Zeit und diesen Moment aus dem sehr hektischen und vollen Alltag einmal rausgenommen. Vielen, vielen Dank und ja, bis bald.
Ich habe zu danken. Es war toll.
Vielen Dank, dass Sie da waren. Und ich würde so gerne eine Runde 2 machen. Ja. Es gibt so viele Fragen, die wir noch haben und Themen und Geschichten, die Sie erzählen könnten. Vielleicht sehen wir uns ja wieder.
Man sieht sich ja immer 2-mal im Leben.
Ja, alles hoffentlich.
Einverstanden.
Ja, einverstanden. Sehr Dank. Gut. Danke.
Tschüss.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, dass du dabei warst. Wenn du magst, kannst du uns helfen, den Role Models Podcast noch sichtbarer zu machen, indem du einfach die Folge mit deinen Freunden und Freundinnen teilst, Kollegen und Kolleginnen und deinen Bekannten und Verwandten. In den sozialen Medien findest du uns unter Role Models auf Instagram, auf Twitter und natürlich auch auf LinkedIn. Und zudem kannst du auf rolemodels.co auch unseren Newsletter abonnieren. Du bekommst dann nämlich immer die neueste Folge direkt in deine Inbox. Und besonders freuen wir uns immer über Feedback und Anregungen von euch und natürlich auch Bewertungen und Kommentare bei Apple Podcast.
Ja, und neben dieser Folge mit Ulrike Dämmer gibt es noch ganz, ganz viele andere tolle Gespräche und inspirierende Impulse mit unseren tollen Gästinnen im Podcast. Wenn du dich für Politik interessierst, dann gibt es 2 ganz tolle Folgen, und zwar die eine mit der ehemaligen Bundesjustizministerin Katharina Barley oder mit der Politikerin Aminata Touré. Also vielen Dank nochmal fürs Zuhören. Vielen Dank an unsere Partner dieser Folge, Schieß Mercedes und Pilot, für die Unterstützung. Und vielen Dank auch an unsere Jasmin Stockinger für die redaktionelle Arbeit an dieser Folge. Wir hören uns wieder in 2 Wochen. Bis dahin, macht's gut, habt eine gute Zeit, passt auf euch auf. Euer David.
Und eure Isa.